Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der aus der Türkei stammt, der allerdings seit vielen, vielen Jahren in Deutschland, genauer gesagt in Hamburg, lebt. Als Schriftsteller, als Kabarettist, guten Morgen und herzlich willkommen, Kerim Pamuk.
Guten Morgen.
Wenn man wie Sie als Kabarettist in diesen turbulenten Zeiten unterwegs ist, wir schreiben das Jahr 2017, hat sich da, was die Bedrohungslage angeht, irgendwas verändert bei Ihnen?
Für uns, also für mich persönlich nichts Konkretes. Also ich mache genau das, was ich auch vorher gemacht habe. Natürlich ist die Stimmung eine andere als vor 10 Jahren, weil alles wesentlich hysterischer ist, durch vielerlei Gründe natürlich, wie wir wissen. Aber irgendeine Bedrohungslage gibt es für mich nicht und das nehme ich auch nicht so wahr. Denn dazu müssen sich ja die besagten Herrschaften die Mühe machen, ins Kabarett zu gehen, ein Buch zu lesen. Und das kann man ihnen meistens nicht vorwerfen, dass sie übermäßig belesen wären.
Na, aber es gab doch schon mal den Fall, dass ein türkischer Staatspräsident einen deutschen Satiriker vors Gericht gezogen hat.
Das gab es, aber wie wir wissen, ja, ist ja mit der Klage gescheitert. Ja. Und ob dann einen Staatspräsidenten eines anderen Landes als Ziegenficker zu betitulieren, tatsächlich die Blüte der Satire war, sei nochmal dahingestellt. Also sicherlich deckt das die Meinungsfreiheit, aber ob man sich damit einen Gefallen getan hat, würde ich eher bezweifeln. Vor allem, ob man tatsächlich irgendwas bewegt hat. Denn auf Kosten eines Staatschefs aus einem anderen Land die Grenzen der Satire auszuloten, ist in meinen Augen ein bisschen schwach.
Auf der anderen Seite, spätestens seit den Morden an den Satirikern von Charlie Hebdo, gibt es auch Kollegen von Ihnen, die aus möglicherweise auch aus sehr guten Gründen vorsichtiger geworden sind?
Das kann ich nachvollziehen. So wie sich auch sehr viele türkische Kollegen eben sich sehr zurückhaltend zur türkischen Politik äußern. Ich kann es nachvollziehen, nur es ist so, wir können nicht die ganze Zeit darüber reden, dass wir Meinungsfreiheit gutheißen, dass wir Meinungsfreiheit wollen, das aufrechterhalten. Und dann aber brauchst eine Selbstzensur, schön die Klappe halten auf gut Deutsch. Und wenn man das ernst nimmt, was man verteidigen will, dann muss man das auch benutzen, dann muss man auch dazu stehen. Und ich kann das auch benutzen, ohne dass ich irgendjemanden herabsetze, beleidige.
Das kann aber möglicherweise trotzdem Folgen für Sie haben. Also Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft, Ihre Kinder haben auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Haben Sie sich überlegt, wie das beim nächsten Urlaub auf dem Flughafen in Istanbul aussehen könnte für Sie?
Bisher sehe ich es relativ entspannt. Und ich werde dann berichten, wenn es anders war.
Das bedeutet, ganz sicher sind Sie sich auch nicht?
Nein, man weiß halt nicht. Das ist ja das, womit er eben spielt, beziehungsweise was ja das diese Lage so bedrohlich macht.
Also er ist Erdogan?
Oder der türkische Staat, nennen Sie es, wie Sie es wollen.
Okay.
Dass man eben nicht weiß, wen es treffen kann, weil es reine Willkür ist. Das heißt, man weiß nicht, nach welchen Kriterien tatsächlich jemand eingesperrt wird oder schikaniert wird. Aber bisher sehe ich es relativ entspannt.
Na, Sie haben ja vorhin gesagt, nächste oder übernächste Woche findet in Hamburg eine Solidaritätsveranstaltung für Deniz Yücel statt. Und an der werden Sie auch teilnehmen. Und möglicherweise sind Sie dann halt auf einer Liste.
Wissen Sie, ich nehme mich da ehrlich gesagt nicht so wichtig. Also ich halte nichts davon, wenn man in Hysterie ausbricht, weil man Angst hat, oh Gott, es könnte was passieren. Ich lebe hier, mein Lebensmittelpunkt ist hier, ich bin deutscher Staatsbürger. Und wenn es dann sein sollte, dass ich dann an der Grenze im Flughafen zurückgeschickt werde, dann ist es so. Aber wie gesagt, ich finde, es ist keine besonders souveräne Haltung, die ganze Zeit zu sagen, oh mein Gott, wen könnte ich als nächstes treffen? Damit machen wir uns selber schwach.
Sie haben, glaube ich, bis zu Ihrem 9. oder 10. Lebensjahr 9. in der Türkei
gelebt. Genau, an der Nordküste.
Die Eltern sind schon vorab als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen?
Genau, ganz klassische Geschichte. Anfang der 70er nach Hamburg ausgewandert und dann eben haben sie die Kinder nachgeholt, als dann klar war, dass sie doch länger bleiben würden als die angedachten 6, 7 Jahre.
Okay, wie war das dann für Sie, als Sie mit 9 Jahren in ein Land gekommen sind, das so anders war und dessen Sprache Sie auch nicht gesprochen haben?
Ach, als Kind hat man eine andere Wahrnehmung. Also man beobachtet eigentlich nur, man reflektiert ja nicht als 9-jähriger Junge. Es war natürlich sehr, sehr anders, weil natürlich der Unterschied sehr, sehr krass war. Von einer türkischen Kleinstadt in eine deutsche Großstadt und dann in eine Großstadt wie Hamburg. Es war schon ein sehr, sehr heftiger Wechsel. Ja. Und nach 1, 2 Jahren hat man sich dann zurechtgefunden, dann ging es wieder. aber eben als Neunjährige sozusagen importiert zu werden und die Sprache nicht zu sprechen, war schon eine sehr spezielle Erfahrung.
Aber für Ihre Eltern war von vornherein klar, wenn nachdem die Entscheidung gefallen war, hier in Deutschland wollen wir bleiben, dass die Kinder dann auch auf die Schule gehen, dass sie Leistung bringen, dass sie hier sich auch durchsetzen?
Selbstverständlich. Sie haben mir dann sich irgendwann eingestehen müssen, dass eben aus diesen 3-4 Jahren dann doch mehr Jahre wurden. Und sie haben gemerkt, dass sie sich an dieses Leben gewöhnt haben, wie bei so vielen anderen auch. Und dann natürlich wollten sie ihre Kinder bei sich haben dann endlich. Und dann natürlich haben sie geguckt, dass ihre Kinder sich hier zurechtfinden und dass man dann hier Fuß fasst, im besten Sinne des Wortes.
Sie sind dann logischerweise zur Schule gegangen, Sie haben Abitur gemacht, Sie haben ein Studium begonnen, in dem Sie in gewisser Weise wieder die beiden Kulturen zusammengebracht haben. Sie haben, glaube ich, Germanistik studiert.
Und Turkologie. Genau, Turkologie, türkische Kulturen und Sprachen. Aha. Und davor habe ich Querbeet studiert, ich habe auch 4 Semester Informatik studiert, als ich noch auf der Suche war. Dann habe ich zwischendurch gedacht, ich könnte Lehrer werden, habe auf Lehramt 2 Semester studiert und dann bin ich eben schließlich bei Germanistik und Turkologie gelandet. Und das habe ich tatsächlich vernünftig und richtig studiert, bis fast zum Finale. Da ging es aber auch dann schon mit der Kleinkunst, mit dem Schreiben los und dann eben... Aha. habe ich dann doch den Absprung gemacht, weil ich gemerkt habe, dass das mein Herzblut ist. Also es war keine Entscheidung aus Ratlosigkeit, sondern eben, weil ich gemerkt habe, das Schreiben und das Spielen, das macht mir Spaß.
Ich wollte gerade fragen, diese Entscheidung dann letztlich entweder schreibend oder agierend auch Kabarettist zu werden, war das eine Momentaufnahme, in der sich irgendwas für Sie aufgetan hat? Oder war das ein Weg, auf dem sich dann irgendwelche Türen plötzlich geöffnet haben?
Es war eine längere Entwicklung. Ich habe mit Mitte 20 haben wir im Rahmen des Germanistikstudiums haben wir angefangen, gab es so ein Medienzentrum und an dem konnte man Seminare belegen. Und man konnte selber in Kleinarbeit mit anderen Kommilitonen konnte man Drehbücher schreiben und Kurzfilme drehen, weil es dieses Medienzentrum mit dem Equipment gab. Das waren so die ersten Schritte, dass man Kurzfilme dreht, die Welt nicht braucht, aber mit voller Begeisterung natürlich, als lausige Anfänger, aber volle Begeisterung und Engagement. Damit ging es los und irgendwann kam eben die Bühne dazu. Und so hat sich Stück für Stück entwickelt. Und dann habe ich eben gemerkt, nach 2-3 Jahren, dass das mir große Freude macht, das Schreiben und das Spielen. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte etwas sein, womit ich auch mein Geld verdienen möchte.
Wir wollten sprechen über Ihr aktuelles Buch, den etwas anderen Islamführer mit dem Titel Der Islam, das Islam, was Islam. Wie kommt man auf die Idee, einen Islamführer zu schreiben und diese Religion von A bis Z durchzubuchstabieren?
Ja, es ist eher ein Lexikon, kein Führer. Es ist ja, Islam ist ja keine Terra Incognita, es ist eine Religion. Und ich dachte eben, dass gerade in diesen Zeiten es doch mal sehr gut wäre, wenn man einfach mal diese Religion auf eine andere Art und Weise behandelt und sie auf eine andere Art und Weise erklärt, als es bisher getan wird. Vor allem, wenn man dann in den Medien den Leuten zuhört, die über den Islam sprechen und die durchgehend, egal auf welcher Position, keine Ahnung doch von dem Thema haben. Und da habe ich doch gedacht, es wäre doch gut, wenn man einfach mal all diese Begriffe, um die diskutiert wird, immer wieder mal, um die auch gestritten wird, einfach mal auf eine unterhaltsame, satirische Art und Weise erklärt und einfach den Leuten beibringt, was hat es mit dem Dschihad tatsächlich auf sich, was ist ein Märtyrer, was steckt dahinter, Koran, Kopftuch, all diese Begriffe eben einfach mal auf eine andere Art erklärt.
Wo sehen Sie denn, was den Islam angeht, weil Sie die Leute, die über den Islam sprechen, selbst angesprochen haben, wo sehen Sie da die größten Defizite?
Überall, um es kurz zu machen, weil diese mediale Diskussion ist in meiner Augen eine einzige Katastrophe. Also nehmen Sie die sogenannten Wahrhaftgläubigen, die immer wieder dann gehört werden. Wenn dann irgendeine Parade Muslime mit buntem Kopftuch über den Islam schwadroniert, ist genauso erkenntnisarm wie die andere Seite, die sogenannten Islamkritiker, die genauso darüber schwadronieren und keine Ahnung haben, wovon sie reden. Das muss man leider so konstatieren. Denn es gibt, das fängt eben damit schon an, dass es keinen Islam gibt. Es gibt nicht den Islam. Genauso wenig, wie es das Christentum gibt. Das heißt, es gibt eine Konfession, eine Religion mit mehreren Konfessionen, die unglaublich komplex ist. Und diese Religion ist auch sehr widersprüchlich und sehr facettenreich, was aber in der medialen Diskussion, Wahrnehmung nicht vorkommt. Und in meinen Augen führen diesen Diskurs auf beiden Seiten die falschen Leute.
Bis zum 9. Lebensjahr, Herr Pamuk, waren Sie in der Türkei. Dann sind Sie nach Deutschland gekommen,
nach Hamburg,
wo die Eltern schon ein paar Jahre gelebt haben. Und Hamburg ist Ihr Lebensmittelpunkt geblieben. Für mich persönlich die schönste deutsche Stadt, für Sie auch?
Ja, Hamburg ist sehr, sehr schön. Und vor allem im kurzen Hamburger Sommer ist Hamburg unschlagbar.
der kurze Hamburger
leider,
Sommer.
Ich wünschte, er wäre länger, aber er ist sehr, sehr kurz. Ja,
und
viel
die
zu
vielen
kurz.
Monate mit Regen und Wind.
Die vielen Monate mit, genau, eigentlich könnte man alle Jahreszeiten zu einer zusammenfassen. Man könnte sagen Herbst. Ja. Also es ist immer sehr viel Regen, sehr viel Nieselregen und wie viele Arten es noch von Regen gibt. Aber wenn es mal schön ist, ist es wirklich sehr, sehr schön in Hamburg, das Wetter.
Wir wollten über Ihr Islam-Lexikon sprechen. Erster ganz problematischer Begriff, Dschihad. Was müssen wir über den Dschihad wissen?
Zum einen, es war mal ursprünglich gedacht, um sozusagen das islamische Herrschaftsgebiet zu erweitern. Das war mal die Theorie. Sprich, es war sozusagen ein Gebot, dass die Muslime die Pflicht haben, das Gebiet des Islam, das sogenannte Haus des Islam zu erweitern. So war es mal angedacht. Das war ursprünglich mal die Theorie. Und das, was sozusagen heutzutage als Dschihad verhandelt wird, ist ja etwas völlig anderes. Denn all diese Fanatiker, die den Dschihad ausrufen, machen das Gegenteil von dem, was es ursprünglich mal war. Eben, sie sorgen nicht für die Erweiterung des islamischen Herrschaftsgebiets, sondern sie sorgen für die Implosion islamischer Kernländer, wie zum Beispiel Syrien, Ägypten und so weiter. Das heißt,
wobei die Absicht ursprünglich eine völlig andere war.
Die Absicht war eben die Absicht eine völlig andere und B, eben all diese Möchtegern-Dschihadisten benutzen diesen Begriff und zerstören in den Grundfesten islamische Kernländer.
Ja.
Und das ist zum Beispiel eine Sache, die in der Wahrnehmung völlig anders ist. Und dazu kommt eben, dass auch dieser Begriff über die Jahrhunderte auch völlig umgedeutet wurde. Sprich, Dschihad wurde dann später als das gesehen, dass man sich auflehnen darf gegenüber Fremdherrschaft, gegenüber Kolonisation. Da gab es auch eine Umdefinierung statt. Aber all diese Nuancen, die es wichtig wäre zu wissen, finden in öffentlichen Debatten nicht statt.
Was ist mit der sogenannten Fatwa? Also wir erinnern uns noch, es gab und gibt ihn immer noch, Salman Rushdie, gegen den Khomeini damals vor, Ahnung, 30 Jahren eine Fatwa verhängt hat. Also mit anderen Worten, jeder Muslim, der Rushdie trifft, darf ihn töten.
Also zu meinen, Fatwa ist ein religiöses Gutachten. Dieses religiöse Gutachten wird idealerweise von einem geistlichen, von einem kompetenten Menschen erstellt. Und dieser Fatwa eben besagt, da hat er zumindest gesagt, dass eben Salman Rushdie, weil er angeblich Blasphemie betrieb, so Khomeini, ermordet werden darf. Dieses Gutachten ist eine Art Empfehlung. Sie ist nicht zwingend. Und das andere ist, dass eben die Fatwa eben genauso benutzt wird als eine Art Keule, weil inzwischen jeder Hans und Franz eine Fatwa schreibt, der davon keine Ahnung hat. Früher in der islamischen Welt, in der früheren Geschichte, wurden die Besten der besten Theologen. Das heißt, der Beruf des Imam, des Theologen, war hoch angesehen und teilweise musste man 10 Jahre studieren, bevor man seine erste Fatwa schreiben durfte. Inzwischen verfasst jeder Hinterhof-Mullah, jeder Halbblinde, der nicht mal den Koran lesen kann, eine Fatwa. Behauptet aber, sie sei für alle Muslime gültig. Und das sollte man eben wissen. Das ist sozusagen, es ist wie eine Briefmarken sammeln für intellektuell limitierte Geistliche.
Ist schön, ne? Schön ist der falsche Begriff. Nee, es ist interessant, interessant zu hören. Ändert aber an der dramatischen Lebenssituation von Salman Rushdie überhaupt gar nichts, dass der immer noch ein Leben im Verborgenen leben muss, weil er Angst hat, dass ihn irgendein gläubiger Muslim umbringt.
Dieser Fatwa zurücknehmen, könnten eben dann sozusagen seine Nachfolger im Iran, natürlich ist es bitter, aber es ist ein Teilaspekt dieser Religion, vor allem ist es eben der schiitische Teil dieser Religion und mitnichten trachten die Mehrheit der Muslime irgendeinem Schriftsteller nach dem Leben.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Kerim Pamuk. Wir wollten das Islam-Lexikon noch vervollständigen um den Begriff des Harems. Was steht im Koran drin über den Harem?
Gar nichts.
Nichts.
Der Harem ist wesentlich älter als der Islam. Wie Sie sicherlich wissen, hatten auch schon die Pharaonen großzügige Harems und auch groß angelegte Harems. Und Harem ist ja auch biblisch. Man weiß ja, dass die alten Propheten aus dem Alten Testament und die Könige auch reichlich Frauen hatten. Das heißt, das Konzept Harem ist wesentlich älter als der Islam und im Koran kommt es nicht vor.
Also Harem nur im übertragenen Sinne, Stichwort Paradies, wenn man denn irgendwann dahin kommt und die 72 Frauen trifft?
Nee, also zu meinen, das mit den 72 ist auch nicht im Koran, das ist ein Volksglaube. Irgendwann kamen sie auf diese Zahl, weil es irgendwas mit Volksglauben zu tun hat. was beschrieben wird, sehr blumig, wie in der Bibel auch, wird es auch im Koran, nämlich das Paradies und welche Genüsse den Seligen, den Gläubigen erwarten. Aha. Je nachdem, wie er gelebt hat und ob er nun ein Sünder war oder kein Sünder war oder eben, wenn er vorbildlich war, dann erwarten ihn laut der Darstellung das Paradies mit diversen Sinnesfreuden, einer hat 5-Sterne-Ressort, wenn man dran glaubt.
Mit den 72 Jungfrauen gilt das umgekehrt für eine gläubige Muslima eigentlich auch, dass 72 Jungmänner warten?
Wie gesagt, 72 ist nicht im Koran. Und ob man dann als Märtyrerin tatsächlich einen Haufen Jungmänner haben möchte, sei dahingestellt. Ich weiß, vielleicht steht man dann drauf, sagt, man möchte 72 Chippendales. Die Frage wäre auch zum Beispiel, was zum Beispiel ein schwuler Märtyrer bekommt. Wenn er schwul und rechtschaffen ist, warten dann auf ihn 72 hübsche Burschen, der Gerechtigkeit wegen, man weiß es nicht.
Wenn wir gerade dabei sind, steht im Iran irgendwas über Homosexualität?
Ob im Iran irgendwas dazu steht, weiß ich nicht.
Koran.
Im Koran wird es als eben, es kommt in 2 Suren vor und dass es eben Unzucht ist, dass das sozusagen Sünde ist. Aber auch da kann man anderer Meinung sein, weil eben gerade, wenn man nämlich das Bild anguckt, wie das Paradies beschrieben wird, da sind es nämlich wunderschöne, hübsche Burschen, die nämlich für den Nachschub aller Genüsse sorgen. Die so fein sind wie wohlverwandte Perlen, werden sie beschrieben. Das heißt, auch da kann man anderer Meinung sein. Und es gibt diese beiden Suren, auf die sich die Konservativen stürzen und sagen, dass deswegen Homosexualität Sünde ist.
Aber welche Erklärung gibt es dann für diese Homophobie, die es ganz offenkundig aktuell im real existierenden Islam gibt?
Wie viel Zeit haben Sie?
Also es ist ab jetzt gerechnet genau. Noch 45 also Minuten ist, und 40 Sekunden.
Es hat sicherlich was mit der repressiven Sexualmoral zu tun, es hat was mit der Entwicklung zu tun und es hat eben was damit zu tun, was natürlich mit dem Patriarchat natürlich. Und wie Sie wissen, ist ja die Homophobie keine exklusive islamische Veranstaltung. Und es hat sehr viel mit den Strukturen in diesen Ländern zu tun, mit dem Patriarchat, mit Geschlechterrollen und mit all dem, was zementiert wird, damit zu tun. Und vor allem eben, dass natürlich jede Form von Sexualität, die nicht in der Ehe ausgelebt wird, als abnorm gilt und als Sünde gilt.
Wobei das die Theorie ist und die Praxis auch
natürlich ist die Praxis eine völlig andere. Und zum Beispiel gibt es die absurdesten Theorien oder Sachen, wie man sich zurechtlegt. So zum Beispiel, dass wenn ein Mann zu einer männlichen Prostituierten geht und zu einem Transsexuellen, er aber der aktive Part ist, dann gilt er für sich selbst als nicht homosexuell, weil er aktiv ist. Das heißt, man dreht sich das so zurecht, dass das irgendwie funktioniert. Es funktioniert aber nicht.
Wenn wir über den Islam sprechen, diese, wie Sie es auch vorhin geschildert haben, sehr vielschichtige Religion, welche Erklärung haben Sie für sich dafür gefunden, dass der Islamismus und auch der islamistische Terror für so viele junge Menschen oder junge Männer anziehend wirkt?
Auch da kommen, also es gibt bei dem Thema keine einfachen Antworten, muss man gleich mal sagen. Das heißt, es gibt da, das Thema ist sehr komplex und es gibt sicherlich einige Faktoren, die es begünstigen. Natürlich ist es zum einen, natürlich, was jetzt die Jugendlichen betrifft in Deutschland, sicherlich ein unseliger Cocktail aus vielen verschiedenen Faktoren, wie eben zum Beispiel, dass sie nicht integriert sind, dass sie sich hier abgehängt fühlen oder das vielleicht auch tatsächlich sind. Und dazu weiß man ja auch, dass all diese Jungs, die darauf ansprechen, nicht gerade über ein sehr hohes Bildungsniveau verfügen. Das heißt, es gibt so eine ganz eigenartige Mischung aus Minderwertigkeitskomplex, Allmachtsfantasien, beschränkter Intellektualität oder Fähigkeit zu reflektieren. Und dann natürlich, wenn dann jemand kommt, der dann dir erzählt, dass du schon mal per se ein toller Mann bist, wenn du ein rechtschaffener Moslem bist, dann kann man darauf ansprechen. Und es ist ja eine ganz bestimmte Klientel, die diese Leute ansprechen. Und es sind selten die Hellsten, die das tun.
Waren Sie mal in so einer Hinterhofmoschee, wo solche Deals dann auch stattfinden?
Nein, war ich nicht. Ich habe mal vor Urzeiten habe ich mal einen Korankurs in Hamburg an der Feldstraße besucht bei einem Hodja, bei einem Frischimport aus der Türkei. Das war aber alles. Und wie gesagt, es ist ja eine ganz bestimmte Klientel, die da hingeht und die dann meint, dass das, was dort geboten wird, eben etwas bringt oder ihnen etwas gibt. Und eben, wie gesagt, ich denke, dass die Probleme oder warum diese Leute darauf ansprechen, sind sehr vielschichtig und da muss man genau hingucken, woran das genau liegt.
Haben Sie eine Idee oder Plural, haben Sie Ideen, wie man solche Jugendliche auffangen könnte?
Also eine Sache wäre eben die vielbesagte und viel besungene, aber nie stattfindende Integration. Vielleicht wird man einen Teil niemals erreichen können, aber man kann dafür sorgen, dass all diese Jugendlichen eben eine vernünftige Ausbildung bekommen, dass man sie fördert und fordert. Und wenn man es schaffen würde, dass man diese Menschen tatsächlich integriert, dass sie Teilhabe haben, plus dass sie eben sich nicht in diese eigenartige Opferrolle zurückziehen können, wenn sie das Gefühl haben, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind und dass sie nicht permanent gespiegelt bekommen, dass sie nicht dazugehören. Dann wäre es eine Sache, die man eben machen könnte, um einfach all diesen Rattenfängern, diese Jugendlichen zu entziehen.
Ist ein Teil des Problems auch, dass manche Jugendliche auch in so einer Zerrissenheit groß werden, also liberales Äußeres und ein konservativ bis reaktionäres Inneres innerhalb einer Familie dann auch beispielsweise?
Viele sind sicherlich sehr zerrissen. Das Problem ist, dass einfach die Integration über viele Jahre komplett gescheitert ist, muss man einfach klipp und klar sagen. Das heißt, all das, was wichtig gewesen wäre, hat nicht stattgefunden. Das geht von der sprachlichen Kompetenz, fängt mit der sprachlichen Kompetenz an, dass man nämlich natürlich Deutsch lernen sollte, geht hinüber zu Kursen, geht weiter zu irgendwelchen Perspektiven, gerade bei Jugendlichen, die eben nicht zu den Abiturienten später gehören. Und da sind auf viele Ebenen, sind da viele Fehler gemacht worden. Und natürlich kommt dann eben, dass dann die eigene Familie, die vielleicht ein anderes Wertesystem vorlebt, als das, was hier eigentlich Usus sein sollte.
Um es nochmal zu sagen, Sie sind aus der Türkei, sind mit 9 Jahren aus der Türkei nach Deutschland, nach Hamburg gekommen, die Eltern Gastarbeiter hier. Sie haben inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft und die türkische dann zurückgegeben oder wie
genau, macht die gibt man dann amtlich ab, weil ja beides nicht erlaubt ist.
Okay, Sie waren im Herbst letzten Jahres, haben Sie mir vorhin erzählt, zum letzten Mal in der Türkei.
Genau, in Istanbul.
Wie hat sich damals im Vergleich zu früher die Stadt und das Land verändert?
Die Veränderung nimmt man nicht an Äußerlichkeiten wahr. Was sie wahrnehmen ist, dass natürlich wesentlich weniger Touristen da sind und dass dafür dabei sehr viele Touristen aus den Golfstaaten da sind, Familien aus den Golfstaaten, die dann mal ein sehr lustiges Bild ergeben. Da sieht man dann einen Golfaraber mit Bierbauch in Shorts und Badelatschen und hinter ihm dann seine Frau, die komplett in Schwarz verhüllt ist. Was dann natürlich deswegen auch so lustig ist, weil man, wenn man dann tatsächlich die Religion kennt, weiß man, dass auch von Männern in der Öffentlichkeit züchtige Kleidung verlangt wird. Das heißt, sittsames Verhalten wird sowohl von Mann als auch von Frau verlangt. Und dann ist es ein sehr lustiges Bild, wenn man sieht, dass da ein Golfstaaten-Tourist in Badelatschen zu knapper Shorts, zu knappem T-Shirt rumläuft, während hinter ihm seine Frau im kompletten schwarzen Schleierkasten hinterher dackelt.
Wenn Sie den Schleierkasten ansprechen, den Laufenden. Was will Erdogan? Will Erdogan eine islamische oder islamistische Türkei?
Ich glaube, dass langfristig ihm die säkulare Republik ein Dorn im Auge ist. Und er hat ja alles, was bisher passiert ist, geht ja in diese Richtung, zeigt leider in diese Richtung. Was mir Hoffnung macht, ist eben, dass bei dem letzten Referendum, bei dem Verfassungsreferendum, wahrscheinlich sogar die Mehrheit gegen, also mit Nein gestimmt hat und eben nicht will, dass ein einziger Mann so viel Machtfülle anhäuft. Aber seine Ziele waren von vornherein klar, nur hat sich eben vor allem die europäische Wahrnehmung seiner Politik geändert. Was er wollte, dass er keine demokratische Gesinnung hat, war allen, die sich damit beschäftigt haben, von vornherein klar.
Wenn man sich die Verfolgungs- und Verhaftungswelle in der Türkei anguckt, ist dieses Land auf dem Weg in eine Diktatur?
Leider ja. Man muss gucken, wie es sich fortsetzt und man muss vor allem die Entwicklung sehr genau beobachten. Aber ich rate dringend dazu, das ganze Land nicht auf Erdogan zu reduzieren. Es ist offensichtlich, was der Mann will, aber sich an Erdogan abzuarbeiten, bringt niemandem etwas. Das ganze Land ist wesentlich mehr als ein Staatspräsident. Und ich denke vor allem, dass man auch mal die EU überlegen könnte, mit welchen demokratischen Mitteln man ihn auch zur Ressort bringen könnte und was da leider in meinen Augen nicht passiert.
Was fällt Ihnen da ein?
Zum Beispiel, wie wir alle wissen, durch den Flüchtlingsdeal der EU mit Erdogan hat er eben ein Werkzeug in die Hand bekommen, mit dem er fleißig herumschleudert, mit dem er fleißig Europa erpresst. Weil natürlich wir alle Angst haben, er könnte die Schleusen öffnen, er könnte diese 100.000 von Flüchtlingen nach Europa lassen. Das ist der große Hebel, den er in der Hand hat.
Ja gut, aber den hat er in der Hand. Welche Möglichkeiten, sich zu positionieren, hat Europa jetzt?
Indem man zum Beispiel all die Möglichkeiten, es gibt ja etliche Verbindungen auf vielen verschiedenen Ebenen mit der Türkei. Es gibt wirtschaftliche Verbindungen, politische Verbindungen auf alle möglichen Ebenen. Man könnte durchaus mehr machen, als es die EU tut. um ihn zur Raison zu bringen. Was man aber nicht macht, weil man eben das nicht will, nämlich, dass er den Flüchtlingsdeal aufkündigt.
Um nochmal auf die Türkei zu kommen, gibt es in diesem Land, aus dem Sie, aus dem Ihre Familie ursprünglich kommt, irgendetwas wie Hoffnung?
Klar, wie ich schon sagte, die Hoffnung ist, dass eben fast die Hälfte der Wähler in der Türkei gegen das Referendum gestimmt haben. Und das Problem seiner Stärke ist auch die Schwäche der Opposition, weil einfach die Oppositionsparteien nicht in der Lage sind, mit einer Stimme zu sprechen. Davon profitiert er. Und,
aber das macht doch keine Hoffnung, für
Sie nicht, für mich schon. Es ist ein ziemlicher Unterschied. Ja, wie gesagt, wenn man weiß, wie dieses Referendum zustande kam, wenn man weiß, wie vorher die Propaganda war, was die Medien gesagt haben, und dann trotzdem die Hälfte der Bevölkerung dagegen stimmt, dann macht mir das Hoffnung.
Das ist aber doch jetzt durch. Und das ändert doch
sein.
Für die Zukunft, in der Erdogan stärker ist denn je, überhaupt gar nichts.
Gut, was möchten Sie hören? Dass alles schlimm ist?
Nein.
Dass wir aufhören sollen zu sprechen?
Nein.
Dass es schlimmer nicht werden kann? Was möchten Sie genau hören?
Etwas, was Ihnen Hoffnung macht.
Wie ich gesagt habe, wenn die Hälfte der Menschen gegen das neue System war, dann macht mir das Hoffnung, dass diese Menschen bei der nächsten Wahl vielleicht nicht für Erdogan stimmen werden. Was Sie nicht vergessen sollten, ist, dass er mit 40% die Wahl gewonnen hat. Er hat es nicht mit 60% gewonnen, die letzte Wahl. Und das ist das, was mir Hoffnung macht.
Fürchten Sie, um auch das nochmal anzusprechen, dass es diese nächste Wahl in der Form, wie wir sie kennen, gar nicht geben wird?
Das werden wir sehen, das kann ich nicht sagen. Ich denke, dass es sie geben wird. Ich denke nicht, dass es so weit geben wird, dass auch die Wahl abgeschafft wird. Und dann wird man schlauer sein. Aber wie gesagt, man sollte auch bei all dem bedenken, welche Rolle bei all diesen Entwicklungen die EU gespielt hat und vor allem, wer da mitgemischt hat. Und wie gesagt, ich denke, dass es nicht besonders clever ist, sich an dieser Person abzuarbeiten. Das bringt uns nicht weiter.
Gut. Ihr Leben spielt sich hauptsächlich in Deutschland ab.
Ja.
In drei Teilen. Erster Teil, Lesungen ab und an mit dem Islamlexikon. Mhm. Dann haben Sie nach wie vor Ihr Soloprogramm.
Genau.
Mit dem Titel?
Mein aktuelles Programm heißt Selfies für Blindschleichen. Und da geht es einfach um all diese modernen Dinge, wie zum Beispiel Stillmammis und Selbstoptimierung. Und dann habe ich noch ein Duo-Programm, das heißt Brüder im Geiste. Und in dem Programm geht es um Christentum versus Islam. Das ist ein interreligiöser Schaukampf, den ich mit meinem Kollegen Lutz von Rosenberg aufführe.
Ja, und das Schöne an diesem Schaukampf ist vermutlich, dass immer wieder schöne, neue, aktuelle Beispiele passieren.
Genau, wir haben immer wieder genug Material, was wir einarbeiten können. Genau.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Alles Gute.
Ich danke sehr.
Eins gehört.